Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch kurz etwas sagen, und zwar, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und da ging es um die Shownotes. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viele von euch, die ihr abgestimmt habt, nicht wisst, was die Shownotes sind. Deswegen möchte ich es euch hier kurz einmal erklären. Zu jeder Folge gibt es auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf allen anderen Streaming-Plattformen eine Podcast-Folgenbeschreibung. Sprich, alles, was ich in dieser Podcast-Folge erwähne, sei es die Werbung, sei es die einzelnen Links zu oder Websites zu meinen Gästen, alles, was wichtig ist zu den einzelnen Folgen, findet ihr immer in der jeweiligen Folgenbeschreibung. So, dann ist aber auch noch die Frage, wie kommt ihr auf die jeweilige Folgenbeschreibung? Ich weiß aus meinen Analytics und aus meinen Statistiken, dass der Großteil von euch hört einfach über Spotify diesen Podcast. Das heißt, wenn ihr so lieb seid, dann könnt ihr mir auch mal gerne eine Bewertung auf Spotify hinterlassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist mega. Da freue ich mich immer ganz, ganz arg. Das wisst ihr. Deswegen, ja, wenn ihr heute einen guten Tag habt und denkt, ich mache heute der Sandy eine Freude, dann macht es. Und jetzt aber zu den Shownotes. Wenn ihr auf eine Folge klickt oder auf die neueste Folge, also auf die heute, dann seht ihr die Überschrift. Darunter seht ihr dann Babylicious, der Mama-Podcast. Und dann seht ihr so einen kleinen Teil, so einen kleinen Ausschnitt aus den Shownotes. Da steht dann zum Beispiel, in dieser Folge gehe ich zusammen mit auf das Thema bla 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 ein. Und wenn ihr dann auf mehr Anzeigen geht, dann seht ihr alles, was in dieser Folgenbeschreibung drinsteht. Ihr seht die Links zu dieser Folge, ihr seht die Links zu der Werbung, ihr seht auch zu der Werbung die Rabattcodes, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ist auch sehr wichtig für diese Folge, kann ich euch schon mal vorab sagen. Das heißt, ja, wenn ihr euch die Werbung anhört, ihr werdet da definitiv immer wieder Benefits auch davon haben, weil ich natürlich auch Werbepartner suche, die euch damit was Gutes tun. Deswegen guckt da auf jeden Fall rein, es bringt euch was. Ich mache mir da die Mühe, ich schreibe alles für euch runter, um was es in der Folge geht, und es ist einfach so ein kleiner Ausschnitt. So viel mal heute zu den Shownotes. War mir nämlich wichtig, dieses Thema mal anzusprechen. Und Mädels, Jungs, wer auch immer diesen Podcast hört, es gibt einfach zu jeder einzelnen Folge gibt's diese Folgenbeschreibung. Deswegen guckt gerne mal rein, wenn euch auch Gäste interessieren. Wenn euch die Angebote der Gäste interessieren, ist das auf jeden Fall super, super sinnvoll. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute sehe ich meine Gäste sogar anders wie sonst. Sonst habe ich ja oft Telefoninterviews oder auch Live-Interviews. Und ja, heute sehe ich die liebe Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Herzlich willkommen. Ganz schön, dass du heute ein Gast in meinem Podcast bist. Stell dich doch einmal den Zuhörern kurz vor.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich in deinen Podcast kommen will. Freue ich mich sehr drüber und vor allen Dingen freue ich mich über eins meiner Herzensthemen sprechen zu können, den Beckenboden. Genau, bevor wir loslegen und damit die Leute natürlich wissen, wer ich bin Julia Ronnenberg, ich bin Hebamme und beschäftige mich schon eine ganze Weile mit Schwangerschaft und Geburt und vor allen Dingen auch mit Rückbildung nach der Geburt. Und das ist quasi ein Herzensthema, mit dem ich ja heute bei dir bin. Also ja, Rückbildung, Beckenboden und Co., sage ich einfach mal, ein ganz, ganz großes Feld.
Ja, du hast selber auch Kinder, Julia, gell?
Ja, ich habe zwei Töchter und über die quasi bin ich auch damals zum Thema Rückbildung gekommen, weil es ist natürlich noch was anderes. Ich war damals schon Hebamme, meine Kinder sind schon 12 und 16, also schon groß. Und ich war damals schon Hebamme und war doch etwas überrascht, wie stark der Körper nach der Geburt geschwächt ist und wie was für Veränderungen der Körper so durchmacht. Obwohl ich das natürlich theoretisch schon gelernt hatte. Ich dachte, damals wüsste ich schon ziemlich viel. Ich wurde dann eines Besseren belehrt, weil damals wusste ich eigentlich noch gar nichts. Ich war Junghebamme und musste feststellen, dass da relativ wenig darüber gelehrt wird, über den Körper während und nach der Geburt. Natürlich die biologischen Prozesse und so. Aber was das dann im Endeffekt mit dem Körper macht, das habe ich dann wirklich erst gemerkt, am eigenen Leibe sozusagen. Und so bin ich an Rückbildung und Beckenboden gekommen, weil es halt einfach ein super spannendes Thema ist und auch für Frauen, also bei mir ist der Kinderwunsch jetzt ja schon ein bisschen länger her, dass ich auch merke, so Beckenboden ist auch für Frauen, die dann, ich sag mal schon, eher auf die Postmenopause oder so zusteuern, dass sich das natürlich immer weiter wieder verändert und das finde ich einfach unwahrscheinlich spannend.
Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Für uns war Emma und Noah ein echter Gamechanger. Unser Großer hat die ersten 14 Monate in einem typischen Kugelschlafsack geschlafen und irgendwann wurde er so mobil, dass ich wirklich kein gutes Gefühl mehr hatte, wenn er nach dem Schlafen aufgewacht ist. Er robbte mit dem Schlafsack umher und ich hatte echt Sorge, dass er dadurch, dass er so in seiner Bewegung eingeschränkt ist, irgendwann aus dem Bett fällt oder irgendwas schief geht und er sich verletzt. Dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
Jetzt guckst ja du aus einer Hebammensicht auf die Sache. Was würdest du sagen, muss jede Frau nach einer Geburt eine Rückbildung machen oder sagst du, nee, das muss man erst nach dem zweiten Kind oder sollte man das direkt nach dem ersten Kind machen? Oder muss man das, ja, müssen manche das vielleicht gar nicht machen, wenn sie sich gar nicht so fühlen? Also ich sag's mal so, ich hatte nach der ersten Schwangerschaft auch ein anderes Gefühl wie jetzt nach der zweiten tatsächlich. Jetzt nach der zweiten Schwangerschaft merke ich wirklich deutlich meinen Beckenboden. Ich weiß jetzt, was es ist und ich weiß auch, dass ich da was dafür tun sollte. Was sind denn deine Empfehlungen dazu?
Also es ist natürlich immer total schwierig zu schauen, wie sich jetzt das bei der jeweiligen Frau entwickelt. Also ich habe immer wieder Frauen auch in der Wochenbettbetreuung, die sagen, oh, ich fühle mich so gut und ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt Rückbildungsgymnastik machen müsste. Also ich fühle mich eigentlich quasi schon fast so wie vor der Schwangerschaft. Ich kann das im Einzelfall natürlich nicht sagen, ob diese Frau jemals eine Beckenbodenschwäche entwickelt, ob diese Frau jemals Beschwerden wie Rückenbeschwerden entwickelt, eine Inkontinenz oder was auch immer sozusagen mit auch mangelnder Rückbildung oder einem schwachen Beckenboden, geschwächten Muskelkorsett einhergeht. Das ist natürlich individuell mal ein bisschen schwierig. Grundsätzlich würde ich eigentlich jeder Frau dazu raten, schon alleine, weil in einem für mich guten Rückbildungskurs auch ein Teil immer Theorie ist. Und da merke ich, dass doch, obwohl die Frauen ja heute sehr, sehr informiert sind, wir haben ja in allen Bereichen ein wahnsinniges Wissen, was ja auch überall und immer verfügbar ist. Und trotzdem gibt es doch zum einen auch viele so Halbwahrheiten, die kursieren und zum anderen über den eigenen Körper dann doch häufig nicht so viel Wissen. Also im Bereich des Beckenbodens, der ja einfach auch ein im Prinzip ja auch ein Tabuthema immer noch ist. Vielleicht in unserer Generation nicht mehr ganz so sehr wie noch in der, also in unserer Müttergeneration, wo man darüber ja gar nicht gesprochen hat. Also das hat sich schon verändert und zum Positiven verändert. Ja, also man investiert quasi in sein Frausein und das nicht nur kurze Zeit nach der Geburt eines Kindes, sondern längerfristig, weil man einfach auch über Wissen erlangt, was man vielleicht so nicht bekommen hätte. Mhm. Klar, kann man sich auch alles anlesen, man kann sich auch eine DVD und ein Video kaufen oder bei YouTube sich durchschauen. Das ist immer ein bisschen Typsache. So, wie auch immer man es macht, ich würde auf jeden Fall jeder Frau empfehlen, Zeit in den eigenen Körper zu investieren, auch wenn ich weiß, dass Zeit bei Mamas Mangelware ist, dass man doch versucht, ein-, zweimal die Woche irgendwie 20, 30 Minuten irgendwie zu finden, die man in den eigenen Körper investiert, weil das im Prinzip auch nicht nur jetzt aktuell so, also wo man vielleicht auch Beschwerden hat, sich positiv auswirkt, sondern längerfristig. Okay. Also eine gute Investition ist sowieso immer gut, in den eigenen Körper zu investieren.
Das stimmt. Und für die Mamas, die jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, auch was der Beckenboden ist, also es hören ja auch viele Schwangere zu, die vielleicht noch kein Kind bekommen haben. Vielleicht kannst du mal so ein paar Übungen sagen, wie man den Beckenboden ansteuern kann, wie man merkt, was der Beckenboden ist.
Genau. Da müsste man vielleicht erstmal damit anfangen, was ist denn der Beckenboden? genau, bevor man anfängt, ihn irgendwie anzusteuern. Also es macht definitiv Sinn, schon in der Schwangerschaft Kontakt mit dem Beckenboden aufzunehmen. Und ich sage immer so schön, Beckenboden, eigentlich steckt das schon im Wort drin, der Boden des Beckens. Also das ist die Muskelschicht, die unser Becken, unseren Bauchraum nach unten hin abschließt. Und ja, der hat wahnsinnig viele Aufgaben. Also der Beckenboden ist sehr komplex, besteht aus verschiedenen, drei übereinander gelagerten Muskelschichten, die im Prinzip so gitterartig übereinander liegen, auch teilweise unterschiedliche Funktionen haben. Aber diese drei Muskelschichten arbeiten Hand in Hand. Also die kann man jetzt nicht voneinander wirklich trennen, sondern wir brauchen wirklich diese drei Muskelschichten, damit der Beckenboden dann auch seine vielseitigen Aufgaben erfüllen kann. Und das sind ganz populär, zumindest nach der Schwangerschaft, Kontinenzsicherung. Also dass wir willentlich Blase und Darm kontrollieren können. Denn wenn das nicht mehr funktioniert, ist es ganz, ganz unangenehm. Und so machen die Frauen meistens das erste Mal überhaupt Kontakt mit ihrem Beckenboden, dass sie merken, so, okay, irgendwie geht dann doch immer ein bisschen was daneben irgendwie. Oder ich kann Darmgase nicht mehr richtig halten. So, das ist unangenehm. Aber der Beckenboden...
Richtig, Julia. Da muss ich kurz einhaken.
Bitte.
Nach der Schwangerschaft, also viele sprechen ja immer so nach dieser Schwangerschaft von der Inkontinenz, was Wasserlassen angeht, so am ehesten. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich meine Darmgase nicht halten konnte. Also völlig verrückt. Ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe gesagt, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das war wirklich, ja, wir haben drüber gelacht, aber ich dachte mir so, hoffentlich hört es wieder auf.
Ja, klar. Also das ist, ich sag mal, der Leidensdruck bei Darmgasen oder auch bei Stuhl ist meistens noch größer, weil ich sag mal, Frauen unter sich reden wahrscheinlich eher noch mal darüber, dass sie sich beim Joggen in die Hose pieseln. Das ist, ich sag mal, relativ akzeptiert. Wir sollten es nicht einfach hinnehmen, aber ich sag mal, da haben die meisten noch nicht so Probleme mit so untereinander, wenn sie dann irgendwie unter Freundinnen sind. Aber wer spricht schon gerne darüber, dass er seinen Stuhl nicht halten kann oder Darmgase und dann halt pusten muss und kontrolliert? Ja. Das ist natürlich schon, da ist der Leidensdruck dann wirklich groß, wenn das dann auch geräuschvoll abgeht und man in der großen Wohnung ist und das Gefühl hat, man hat da keine Kontrolle mehr. Mhm. Also das ist... das sind so einige Symptome, wo Frauen das erste Mal Kontakt mit dem Beckenboden aufnehmen. Aber der hat halt, wie gesagt, um nochmal auf dieses Schwangerschaftsthema zurückzukommen, der hat halt nicht nur die Kontinenzsicherung als Aufgabe, sondern er hat auch einen großen Anteil daran, unser Becken zu stabilisieren zum Beispiel. Damit wir halt auch wirklich einen aufrechten Gang haben. Der stabilisiert uns, richtet uns auf. arbeitet mit der Bauch- und der Rückenmuskulatur zusammen. Und was immer gerne auch ein bisschen vergessen wird vor lauter Kontinenzsicherung, ist halt auch, dass es ein Sexualorgan ist. Also der Beckenboden, je besser der trainiert ist und so umso besser der durchblutet wird, umso orgasmusfähiger ist er. So, auch vielleicht sprechen wir vielleicht auch nicht so gerne drüber, so über Sexualität, aber der Beckenboden ist im Prinzip auch ein Sexualorgan und das ist eine wichtige Aufgabe und auch eine Angst von Frauen. So nach der Geburt, so wie ist das dann nach der Geburt? Kann ich da noch Sex mit meinem Mann haben? Wie ist das, merkt er das dann überhaupt noch? Und genau, also das ist mir auch immer wichtig, dass das nicht ganz hinten ansteht. Ja. Und In der Schwangerschaft macht das auf jeden Fall Sinn hinsichtlich zum einen der Geburtsverletzung, also weil doch auch gerade ein großer Teil der Erstgebärenden im Bereich des Beckenbodens Verletzungen hat, dass man den Beckenboden auf die Geburt vorbereitet. Also dass man zum einen lernt, ihn bewusst anzuspannen und zu entspannen. Das sind so die, ich sag mal, so die Hauptaufgaben des Beckenbodens, zu stabilisieren, zu halten, aber auch im richtigen Moment loszulassen. Und das ist zum Beispiel bei der Geburt sehr gefragt. Mhm. Wir legen im Alltag eher mehr so den Fokus aufs Festhalten. Und manchmal ist das Entspannen, ist manchmal wirklich tendenziell eher ein Problem als das Anspannen. Also auch beim Toilettengang zum Beispiel. So, dass einige Menschen wirklich Probleme haben, irgendwie Stuhlgang zu haben, weil einfach doch dazu muss der Beckenboden sich entspannen. Genau, auf die einzelnen Muskelschichten könnte ich natürlich, ich hatte ja schon gesagt, so drei übereinander gelagerte Muskelschichten. Teil ist auch, sind auch die Schließmuskeln, die da integriert sind. Deswegen halt auch die, hatte ich eben ganz vergessen, einfach so die Kontinenzsicherung. Ne? Die Vorbereitung während der Schwangerschaft ist zum einen, hatte ich eben schon gesagt, natürlich dieses Anspannen, dass man die Scheide verschließt, den Anus bewusst verschließt, aber genauso, gerade hinsichtlich der Geburt, übt dieses zu entscheiden, also die wirklich die Körperöffnungen bewusst loszulassen. Da gibt es zum Beispiel auch so Beckenboden-Meditationen, wo man das üben kann. Beim Beckenboden werden auch gerne mit Bildern, wird gerne mit Bildern gearbeitet. So Richtung Geburtsvorbereitung ist das gerne so die Blume, die aufgeht, so dass man sich beim Ausatmen vorstellt, so die Scheide geht auf, der Anus geht auf. Also das ist zum Beispiel so ein ganz beliebtes Bild, geburtsvorbereitend. Dammmassage ist auch eine, ich denke mal, recht populär, hat auch die Aufgabe, den Beckenboden auf die Geburt vorzubereiten und ihn einfach ein bisschen dehnfähiger zu machen für den Moment, wo das Baby geboren wird. Denn der Beckenboden ist quasi die letzte Hürde für das Baby, dann geboren zu werden. Also ja, das Tor zur Welt, sagen wir immer so gerne. Ja. Und damit man einfach, noch einmal ganz kurz, damit man einfach das Risiko von Dammverletzungen reduziert, ist es einfach gut, wenn man da den Beckenboden versucht vorzubereiten.
Okay, ganz kurz nochmal zu diesem Thema Dammmassage. Da habe ich mich auch in den beiden Schwangerschaften ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, weil ich nicht genau wusste, wie vorgehen. Also ich habe zwar mir das so ein bisschen durchgelesen online und habe auch auf diesem Dammmassageöl die Anleitung gelesen, aber ich fand es schwierig. Also zumindest wusste ich dann nicht, okay, wie lange muss ich massieren oder wie muss ich es machen oder wie muss es sich nachher anfühlen, dass es mir wirklich effektiv für die Geburt hilft. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man da, ja, wie man das weiß, dass man gut vorbereitet ist oder dass man da gut massiert hat? Wird es dann wirklich weicher oder spüre ich das nicht effektiv?
Das hängt, glaube ich, von der jeweiligen Frau ab, was für ein Gefühl sie sowieso schon für den Beckenboden hat. Für die meisten ist das ja absolutes Neuland. Und wir Frauen werden ja meistens auch relativ, ich sag mal, mit unserem Genitalbereich ja eher so ein bisschen tabuisiert groß, ne? Das ist halt so unten rum. Ja. Da unten irgendwie. Naja, das ist ja.
Und man sieht es ja auch nicht so offensichtlich, sage ich mal, wie bei einem Mann, sondern ich muss ja schon, um jetzt alles zu sehen, muss ich mir einen Spiegel hinhalten.
Ja, auf jeden Fall. Und auch nach der Geburt. Also, das ist auch eine Art der Geburtsvorbereitung. Es ist ja auch wahnsinnig abstrakt, die Vorstellung, dass aus der Scheide ein Kind geboren wird. dass der Beckenboden, die Scheide sich so wahnsinnig stark dehnen kann, dass dort ein Kind geboren werden kann. Alleine dafür lohnt es sich, sich zum einen sein eigenes Genital so anzuschauen und einfach auch mal anzufassen oder zu berühren. So, was für einige Leute total normal ist, ist für andere Leute, die haben, also es gibt schon nicht wenige Frauen, die sich da ganz, ganz ungerne anfassen. Mhm. Das hat natürlich auch viel so mit Erziehung und auch mit der Gesellschaft zu tun. Mhm. Also deswegen, auch wenn du nicht genau weißt, wie du es, ob du es richtig gemacht hast, bin ich mir sicher, alleine diese mentale Auseinandersetzung, hey, das ist der Ort, wo mein Kind rausgeboren wird, das ist schon ganz viel wert. Ja. Ob du das nun wirklich merkst, also hängt wirklich von der jeweiligen Frau ab, so ob man da eine Veränderung merkt. Dammmassage sollte man, wenn, dann wirklich auch regelmäßig machen, damit es, also niemals, es hat sowieso, also egal, was man macht, einmalig hat ja wenig bleibenden Effekt. Und man sollte damit dann wirklich um die, ich sag mal, 34. bis 36. Woche spätestens starten. Mit dem wachsenden Babybauch ja gar nicht so einfach, ne? Wenn man schon so eine dicke Kugel hat, da ranzukommen. Und ich empfehle immer, den Daumen in die Scheide einzuführen. Am besten irgendwie einen Fuß auf die Toilette oder auf den Badewannenrand oder auf den Stuhl stellen und dann so den Daumen, ich sag mal, so ein bis zwei Zentimeter in die Scheide einführen. Und da gibt es ja auch manchmal gerne so Schaubilder, wenn man das so googelt, so U-förmig Richtung Anus drücken. Also es ist kein Streicheln und es ist auch nicht angenehm. Also es ist jetzt keine Wellness-Massage, sondern da geht es schon um ein bisschen Druck.
Okay.
Also da muss man, kann man sich auch erstmal langsam rein, also rantasten.
Ja.
Ne? Und ich bin sowieso nie eine Freundin von Dogmatismus, egal in welche Richtung. Um welche Themen es sich handelt. Und gerade bei Schwangerschaft, Geburt muss man einfach gucken, was passt zu einem, was, womit kann man sich anfreunden. Genau, also wenn ich merke, ich habe da irgendwie eine Sperre oder ich mag mich da nicht berühren, dann ist das eben so. Also man kann mit Dammmassage das Risiko einer Dammverletzung reduzieren, aber man hat sowieso nie die Garantie, dass der Beckenboden intakt bleibt, also dass der nicht verletzt wird.
Ja,
ich finde einfach nur, dass Dammmassage was ist, was man gut selber machen kann, was durchaus auch einen positiven Effekt hat. Also es ist sowas Einfaches, wo ich eigentlich niemanden für brauche. Und ich glaube, so manch eine Mama fühlt sich einfach auch dann sicherer, weil sie das Gefühl hat, ich habe was getan, ich habe das getan, was ich tun konnte. Und eine andere Sache ist aber, da sind so viele Faktoren, die auf den Beckenboden bei der Geburt einzahlen oder wirken. Die Geburtsposition zum Beispiel. Es gibt beckenbodenschonendere Positionen, dann welche, die sind belastender für den Beckenboden. Dann die Art der Geburtshilfe, auch ganz wichtig. Wie presst oder wie schiebt die Frau? Also wird die Frau zum Pressen angeleitet, so wie das ja doch auch noch vielerorts üblich ist, also dieses sogenannte Powerpressen, wie wir das nennen, dass man wirklich bei einer Wehe einatmet und dann Schmackes gibt und nach unten schiebt oder nach unten presst vielmehr. Das ist einfach wesentlich belastender für den Beckenboden, als wenn man eine Frau nach ihrem Gefühl schieben lässt. Also günstiger für den Beckenboden ist es immer, wenn eine Frau langsam und nach Gefühl ihr Kind rausschiebt. Da bedarf es natürlich auch manchmal, also das Powerpressen, ich bin da keine Freundin von, ich weiß aber, es gibt Frauen, die brauchen so ein bisschen, die müssen ein bisschen angefeuert werden, damit sie sich auch wirklich trauen, über diesen Punkt hinwegzudrücken. So,
ja,
ne?
Ja.
Also aber ich bin tendenziell schon eine Freundin vom Schieben nach Gefühl. So dass man wirklich nur so weit geht, wie man sich damit gut fühlt. Und dann dauert das Ganze länger, aber das Gewebe hat einfach mehr Zeit, sich zu dehnen und man hat eine höhere Chance, dass es halt einfach, dass der Beckenboden nicht verletzt wird. Also es sind viele Faktoren, dann auch die Größe des Babys.
Ja.
Deswegen ist Dammmassage nur eine kleine Sache, sozusagen, die sich positiv auf den Beckenboden auswirkt.
Ja. Was kann man denn so nach der Geburt, das hast du uns ja schon ein bisschen was zu vor der Geburt und in der Schwangerschaft erzählt, was kann man denn noch nach der Geburt machen? Also klar, einen Rückbildungskurs, weil du einfach gesagt hast, du solltest selber in sich selber investieren. Kann man aber dann selber auch noch so, ja, im Alltäglichen was für sich tun?
Ja, definitiv. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Also bevor du einen Rückbildungskurs anfängst, also das fängt schon mal mit Wochenbett an, dass man quasi auch das Wochenbett ein bisschen plant. Also ein bisschen vielleicht vorbereitet. Wer macht den Haushalt? Habe ich genug Einkäufe? Nicht, dass ich da gleich schon in der ersten Woche dann irgendwie lostigern muss. Heute kann man ja glücklicherweise das meiste auch online machen, ne? Dass man irgendwie beim Supermarkt online Lebensmittel bestellt. Also, dass man, das Wochenbett hat ja in den letzten Jahrzehnten quasi an so ein bisschen Wichtigkeit verloren, so in der Gesellschaft. So.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da aktuell wieder so ein Wandel stattfindet, aber eine Zeit lang war das wirklich irgendwie... ja, man hatte das Gefühl, dass sich die Frauen auch selber diese Zeit gar nicht mehr einräumen, in Ruhe heilen zu dürfen. Der Körper, der ist ja wahnsinnig geschwächt und verletzt. Man muss sich vorstellen, alleine die Plazenta hinterlässt nach der Geburt eine Wunde, die ist so groß wie ein Frühstücksteller. Wer läuft da? Also das muss man sich mal richtig vorstellen. Wann hast du mal so eine Wunde gehabt, so eine große Wunde? Die allermeisten haben noch nie so eine riesen Wunde gehabt. Also der Körper ist wahnsinnig verletzt. Und da fängt für mich schon auch Selbstfürsorge an, dass man halt wirklich sich dem, ja, dass man dem Körper Zeit gibt, in Ruhe zu heilen. Dass man wirklich das Wochenbett, man muss das nicht wortwörtlich nehmen, dass man jetzt 6 Wochen im Bett liegt, dann hat man andere Probleme, ne? Aber ich sag mal schon, sagt, das ist eine Zeit, wo ich mich zurücknehme. Ich bleibe die ersten 1-2 Wochen, tingel ich zwischen dem Bett und dem Sofa hin und her und versuche, mein Baby im Liegen zu stillen und versuche, den Haushalt jetzt mal nicht zu schmeißen, sondern versuche das irgendwie, mir Hilfe zu holen oder ja, bestmöglich übernimmt das dann der Partner oder eine andere Person. Da fängt quasi das... Da fängt schon Beckenbodenschonung quasi an, dass der Körper überhaupt einmal heilen kann. Mhm. Weil wenn ich natürlich gleich aus dem Bett springe mit einer Dampfverletzung, Hämorrhoiden, der Beckenboden ist stark überdehnt und ich habe das Gefühl, der Beckenboden hängt mir zwischen den Kniekehlen. Also das ist ja häufig so ein Gefühl, dass die Frauen das sagen, ich habe so ein Druckgefühl in der Scheide. Mhm. Das ist ein Symptom von einem überlasteten, geschwächten Beckenboden. Und diese Frau muss eigentlich erstmal entlasten, bevor sie jetzt ihr Kind irgendwie im Tragetuch vor den Bauch bindet und durch den Park marschiert. Ne? Dann so ein Rückbildungskurs beginnt man ja in der Regel erst frühestens nach 5 bis 6 Wochen nach einer vaginalen Geburt. Und nach einem Kaiserschnitt nach 8 bis 10 Wochen. So, das ist so die übliche Empfehlung. Mhm. Aber auch da würde ich jetzt nicht 5-6 Wochen einfach nur warten, bis es soweit ist, sondern am besten schon im Wochenbett mit ganz leichten Übungen beginnen. Das ist Atmung. Also der Beckenboden arbeitet ja synchron mit dem Zwerchfell zusammen. Mhm. Deswegen, und das Zwerchfell muss auch erstmal lernen, sich wieder richtig zu entfalten nach der Geburt. Und der Beckenboden muss schwingen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Tuch, was so auf- und abschwingt. Und das kann der Beckenboden nur, wenn das Zwerchfell auch auf- und abschwingt. Aber wenn das Zwerchfell sich nach der Geburt nicht mehr richtig entfalten kann, also dieses Auf- und Abschwingen nicht mehr gut funktioniert, dann kann auch der Beckenboden dauerhaft sich nicht mehr nicht gut auf- und abbewegen. Mhm. Dementsprechend ist so die erste Rückbildungsübung Atmung, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen banal klingt, dass wir der Atmung ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Und zwar nicht dieser ganz tiefen Bauchatmung, wie man sie in der Schwangerschaft kennt, sondern dass man die 360-Grad-Atmung, das hört sich ganz spektakulär an, übt, dass man quasi nicht nur in den Bauch atmet, weil das belastet den Beckenboden recht stark, sondern dass man versucht, den Atem in alle Bereiche sozusagen des Bauches zu lenken, auch in den Rücken, im Prinzip so ein, gut verteilt im Brust- und im Bauchraum. Okay. So, das wäre quasi so einer der ersten Rückbildungsschritte und so was wie Beckenkippen in Rückenlage, dass man wirklich nur so eine kleine Kippbewegung des Beckens macht, das Schambein Richtung Bauchnabel rollt. Mhm. Alleine dadurch verbessert sich der Beckenbodentonus. Also es sind so kleine Dinge, ja, wo die Seite aufstehen, auch immer ganz, ganz wichtig. Sehe ich im Wochenbett, in der Wochenbettbetreuung ganz häufig anders, dass die Frauen dann wieder so, sag mal, sich außen liegen, gerade aufsetzen, dass ist sowohl für den Beckenboden, aber auch für die Bauchdecke, für die Bauchmuskulatur, die ja auch geschwächt ist, suboptimal. Also man sollte auch da darauf achten, dass man in der Wochenbettzeit oder auch noch länger bestmöglich über die Seite hochkommt.
Ja, ja. Jetzt gibt es ja auch so Beckenbodengewichte. Empfiehlst du sowas zum Training nach einer Geburt oder nicht?
Nein, nicht wirklich. Also die Beckenboden, ja, das ist eine schwierige Sache mit den Beckenboden-Trainingskugeln. Weil, also man muss da auch so ein bisschen gucken, was man da, von was man spricht. Mhm. Es gibt Beckenbodengewichte, die haben noch eine Kugel in der Kugel. So ähnlich wie so eine Liebeskugel, die so ein bisschen klötern, die vibrieren. Ja. Die sprechen den Beckenboden nochmal anders an. Als ein reines Gewicht. Mhm. Das Problem bei der Handhabung von Beckenbodengewichten ist, dass der Beckenboden in einer Funktion beansprucht wird, für die er gar nicht gemacht ist. Unser Beckenboden ist kein Haltemuskel, sondern ist ein Muskel, der reaktiv arbeitet. Mhm. Also wenn du jetzt quasi einem Bus hinterherläufst oder niesen musst, dann arbeitet dein Beckenboden optimalerweise reflektorisch. Der weiß, was zu tun ist. Der spannt sich in dem Moment an, um die Kontinenz von Blase und Darm zu sichern. Mhm. Und also damit du dir halt nicht in die Hose pieselst Darmgase verlierst. Und bei den Beckenbodengewichten ist das, die werden halt vaginal eingeführt und es wird lediglich die äußere Beckenbodenschicht, die kann man sich so vorstellen, die äußere Beckenbodenschicht, die ist wie so eine Acht zwischen, die spannt sich zwischen dem Schambein und dem Steißbein auf und die windet sich im vorderen Bereich um die Scheide und im hinteren Bereich um den Anus. Also man kann die sich wie so eine Acht vorstellen, die um die Beckenbodenöffnung verläuft. Und bei den Beckenbodentrainingsgewichten, da wird lediglich der vordere Teil der äußeren Beckenbodenschicht beansprucht.
Okay.
Also angesprochen. Also das
Effektivität.
Das muss man einfach wissen. Zum einen wird der Beckenboden in einer Funktion benutzt, für die er nicht gemacht ist. Also dieses Halten. Wenn man das mal machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt wählen. Also bitte auch den Beckenboden schon vorher etwas trainieren, wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch ein Druckgefühl, was ein Zeichen ist dafür, dass der Beckenboden, die Muskelfasern sind dann einfach noch verlängert quasi. Man kann sich, ich sage immer, der hängt zwischen den Kniekehlen, das ist zwar nicht ganz richtig, so tief hängt er nicht, aber man kann sich das, also es ist halt kein gespanntes Tuch, sondern es ist halt eher eine Hängematte. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann, und mir jetzt auch noch vorstelle, ich hänge da noch ein Gewicht dran, das kann nicht gut sein. Ne? Ja, also dass man, wenn man schon Zeichen von einer Beckenbodendysfunktion hat, wie Inkontinenz oder Druckgefühl, dann würde ich da nicht noch ein Gewicht sozusagen einführen. Okay. Ja. Wenn dann am besten wirklich ein ganz, ganz leichtes Gewicht, wirklich zwischen so um die 30 Gramm, viel mehr würde ich da nicht nehmen. Es gibt auch Anbieter, die haben so gestaffelte Gewichte in so Sets quasi, die fangen so mit, ich glaube, 20 Gramm an. Mhm. Das ist wahnsinnig leicht. Und man hat das in der Hand und denkt so, okay, das soll ich mir einführen. wenn man sich das dann einführt, dann merkt man, okay, 20 Gramm ist doch ganz schön viel, wenn der Beckenboden noch geschwächt ist.
Ja.
Und ich würde dann auch aufs Material achten. Also ich würde immer medizinisches Silikon empfehlen. Das hat einfach ein bisschen mehr Grip und bleibt einfach besser dann auch in der Scheide. Mhm. Einige Frauen berichten, dass das Gewicht rausrutscht. Da muss man natürlich gucken, liegt es daran, dass der Beckenboden noch geschwächt ist oder liegt es an der Form? Also es gibt so längliche Gewichte. Ich würde tendenziell eher so runde Gewichte nehmen, ich sag mal, die eher wie so ein Ei oder eine Kugel aussehen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade vaginal ein Kind geboren und führe mir so einen Tampon groß ähnlichen Beckenbodenkonus ein, das ist natürlich gar nichts. So von, also das, ich würde dann tendenziell eher schon ein runderes Gewicht aus medizinischem Silikon empfehlen.
Okay.
Genau, also mit den Beckenbodentrainingskugeln, um das nochmal zusammenzufassen, ich würde es tendenziell nicht empfehlen, weil es halt einfach überwiegend die äußere Beckenbodenschicht anspricht und wir wollen ja quasi, dass alle drei Muskelschichten gut arbeiten. Also wir brauchen alle drei Beckenbodenschichten, damit der Beckenboden dann auch zuverlässig arbeiten kann. Und es ist einfach, Beckenbodentraining ist halt weitaus mehr als nur einen kräftigen Beckenboden zu haben oder nur eine kräftige äußere Beckenbodenschicht. Also da spielt die Haltung mit rein, zum Beispiel die Beckenstellung, die Fußstellung, all das lernt man hoffentlich auch in einem Rückbildungskurs wahrzunehmen. Natürlich dann auch das Muskelkorsett, also die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur arbeitet mit dem Beckenboden direkt zusammen. Also angesichts der Veränderungen in der Schwangerschaft ist einfach, das wäre zu schön, um wahr zu sein, dass man sich ein Beckenbodengewicht regelmäßig einführt und dann ist der Beckenboden gewappnet für die nächsten Jahre. Das wäre einfach zu schön, nur leider ist es nicht ganz so einfach. Mhm. Deswegen, also es ist einfach, man muss das Thema Beckenboden ein wenig allumfassender sozusagen angehen. Wir dürfen nicht den Beckenboden isoliert betrachten, sondern müssen den im Prinzip im Zusammenspiel mit dem ganzen Körper betrachten. Mhm.
Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Pitzballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es 4 Stores, 2 in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitzballoon bekommst du ganz individuell, abgestimmt auf deinen Anlass, wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pitzballoon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pitzballoon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte. Ballon in a Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballoon.de. Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende.
Was mich noch mega interessieren würde, wo ich gerne noch drauf eingehen würde, auf dieses Thema, der Unterschied zwischen einer vaginalen Geburt und einer Kaiserschnittgeburt und wie das sich auch auf den Beckenboden auswirkt. Also was ist da wirklich dann der Unterschied, beziehungsweise kann man sagen, wenn jetzt eine Frau einen Kaiserschnitt macht, dass der Beckenboden weniger belastet ist oder ist das Quatsch?
Also erst einmal, es ist schon so, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt seltener inkontinent sind in den ersten Jahren nach der Geburt als nach einer vaginalen Geburt. Also es ist schon so, dass eine vaginale Geburt belastender für den Beckenboden ist. Nichtsdestotrotz war natürlich der Beckenboden wurde auch bei einer Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, durch die Schwangerschaft belastet, hormonell aufgelockert. Aber in den ersten Jahren sind es ca. 15% der Frauen nach einem Kaiserschnitt, die unter Inkontinenz leiden. Und im ersten Jahr nach der Geburt, nach einer vaginalen Geburt, sind das fast 30%. Also fast ein Drittel der Frauen, die an meistens einer Belastungsinkontinenz leiden. Mhm. Also beim Hüpfen, Niesen, Lachen, Springen, Urin oder Darmgase, Stuhlverlieren. Genau. Okay. Also das ist schon signifikant weniger. Irgendwann gleicht sich das aber auch wieder an, dass da der Geburtsmodus nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und es gibt ja auch Studien, an Frauen, die nie geboren hatten, die sozusagen auch im Alter von 60, also wo ein ganz, ganz großer Teil auch Beckenbodenprobleme hat. Natürlich, wenn man geboren hat, wenn man schwanger war, dann ist das belastend für den Körper, dann ist das belastend für den Beckenboden. Aber der Beckenboden generell, ob egal ob man jemals geboren hat oder nicht, ist ein weibliches Thema und ist eine weibliche Schwachstelle. Alleine dadurch, dass unser Bindegewebe anders ist als von Männern. Wir haben monatlich hormonelle Veränderungen, wo sich auch das Gewebe verändert. Wir haben eine Körperöffnung mehr als Männer. Genau, also das wirkt sich, das Becken ist breiter quasi, ne? Also der Beckenboden ist einfach auch mehr als jetzt bei den Männern. Also das, all das wirkt sich auf den Beckenboden aus und kann auch bei Frauen, die nie schwanger waren, auch zu einer Beckenbodendysfunktion im Laufe des Lebens führen. Von daher glaube ich, ist es wichtig, schon möglichst früh als Frau mit dem Beckenboden in Kontakt zu kommen, weil auch wenn ich jetzt ein Kind geboren habe oder zwei Kinder habe und mich topfit fühle, kann es irgendwann ein Thema werden. Und deswegen denke ich, investiert man mit einem Rückbildungskurs oder mit Rückbildungsübungen, indem ich mich und meinen Körper ernst nehme und mich da auch informiere, im Prinzip investiere ich da langfristig in meinen Körper.
Julia, jetzt wollen wir mal auf dein Angebot auch ankommen. Du bist ja Hebamme und hast ja selber auch diverse Angebote, was du anbietest für vor bzw. vor der Geburt, also in der Schwangerschaft und aber auch danach, richtig?
Genau, also ich biete Videokurse für Geburtsvorbereitungen an, wo auch, was mir auch immer wichtiger im Laufe meiner Hebammenarbeit sozusagen geworden ist, auch der Beckenboden. Also da einfach dadurch, dass ich mit Rückbildung, ich sag mal, Rückbildung war so mein erstes großes Steckenpferd, wo ich mich auch ja schon sehr, sehr lange reingefuchst habe in das Thema. Und das kann doch nicht sein. So, das muss man doch auch im Geburtsvorbereitungskurs schon thematisieren, damit Frauen schon vorher im Prinzip den Beckenboden vorbereiten und auch wissen, was sie im Prinzip nach der Geburt sich Gutes tun können. Also deswegen mein Video-Geburtsvorbereitungskurs enthält auch Module für den Beckenboden zum Kennenlernen des Beckenbodens und auch Mobilisation der Hüfte, was einfach auch dazugehört, wodurch man sich natürlich auch dann die Geburt etwas erleichtern kann, wenn die Hüftgelenke mobil sind, der Beckenboden beweglich ist. Genau, und Rückbildungen, da biete ich auch live, also man kann mich auch live treffen.
Also so vor allem wie wir jetzt quasi.
Genau, so wie wir über Zoom.
Nur sportlicher.
Live, nur ein bisschen sportlicher, genau. Anfangs vielleicht noch nicht ganz so sportlich, aber dann im Laufe der Zeit werden wir sportlich. Also das ist schon einer meiner Ziele, die Frauen auch so ein Stück weit an ihre Wunschsportart wieder ranzuführen. Weil das ist natürlich gerade für Frauen, die vor der Geburt sehr sportlich waren, die fühlen sich natürlich ganz schön, oder vor der Schwangerschaft sehr sportlich waren, die fühlen sich halt durch das Baby oder durch die Geburt dann halt wahnsinnig ausgebremst. Dann darf man auf einmal nur noch Beckenbodengymnastik machen. Das ist jetzt mal so übertrieben, ne? Aber gerade für sportliche Frauen ist es so, die brennen da drauf, ihre Sportart demnächst wieder ausüben zu können. Genau, und das ist einer meiner Ziele quasi, die Frauen auf gesundheitsorientiert. Das liegt quasi in meinem Beruf ja auch, dass ich, dass die Gesundheit da an erster Stelle liegt, aber auch mit Freude an das Thema Bewegung wieder ranzuführen. Also, dass sie halt auch schon im Rückbildungskurs merken, das, also zum einen auch eine Steigerung merken und dass sie auch lernen, wie sie sich auch beckenbodenschonend bewegen können, weil das wird eventuell ist das mit dem Joggen erst einmal noch nicht wieder nach 3 Monaten oder nach 5 Monaten möglich. So, aber dass sie dann Alternativen an die Hand bekommen. Genau. Ja. Und das passiert unter anderem in meinem Live-Kurs oder für die, die einfach doch ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität möchten, können auch an einem Videokurs teilnehmen. Da habe ich sogar einen Videokurs für Mamas nach einem Kaiserschnitt entwickelt, weil ich immer mal wieder die Situation hatte, dass ich gemerkt habe, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt doch andere Fragen haben bezüglich der Rückbildung. Und ich natürlich, wenn ich eine bunte Truppe da habe, natürlich, wenn ich Mütter nach einer spontanen Geburt, vaginalen Geburt und nach einem Kaiserschnitt da gemischt habe, kann ich natürlich nicht den Kaiserschnitt da zum Hauptthema machen, die Rückbildung nach dem Kaiserschnitt. Und deswegen habe ich einfach so die wichtigsten Themen, aber auch was so Narbenbehandlung, Narbenpflege, wo ja auch viele so ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Das alles ist sozusagen Thema in dem Rückbildungskurs nach Kaiserschnitt. Ja, auch so freue ich mich, dass der rege angenommen wird. Also ist das, man weiß ja immer nicht, was wird angenommen, was wird nicht angenommen. Ja. Also alleine die Mamas, die ich in meinen Kursen hatte, die haben mich motiviert, diesen Kurs zu drehen. Und aber man weiß natürlich immer nicht, wird es angenommen. Und es sind sehr, sehr viele Frauen, die mittlerweile diesen Kurs gemacht haben und damit auch sehr glücklich sind und auch Infos bekommen, die sie sich vielleicht sonst hätten irgendwie mühsam zusammensammeln.
Ja.
Also hätten sie sich mühsam zusammensammeln müssen.
Ach, das finde ich ja super. Doch, das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, dass es da verschiedene Kurse gibt. Also das ist toll, wenn du das anbietest, tatsächlich, ja.
Ja, also die Rückbildung an sich, wer sich jetzt fragt, unterscheidet sich denn das so großartig? Also die Übungen an sich sind nicht großartig anders. Natürlich Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, die einfach eine recht große Narbe ja auch über dem Schambein haben, die mögen nicht so gerne Übungen, Bauchlage zum Beispiel, weil es halt druckempfindlich ist. Also ich nehme bei den Übungen schon Rücksicht, also so bei einigen Übungen oder einige Übungen schließe ich aus oder so, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass das eher eine empfindliche Region ist oder dass das einfach nicht so eher Probleme bereitet. Das, was den Kurs so besonders macht, sind die Experteninterviews zum Thema Keloidnarbe zum Beispiel, also diese überschießenden Narben, dann Narbenverwachsung, weil manchmal haben Frauen so diffuse Probleme nach einem Kaiserschnitt, aber wissen gar nicht, dass die überhaupt mit dieser Narbe zusammenhängen können, dass es auch eine energetische Einschränkung gibt. Also wir haben ja im Prinzip Energiebahnen auf unserem Körper, die sogenannten Meridiane, wo der Kaiserschnitt alleine 5 Meridiane, also der Schnitt geht durch 5 Energiebahnen und das halt im Prinzip Kopfschmerzen auch, auch das kann ja vielseitig sein, aber unter anderem kann die Ursache zum Beispiel auch in dieser Kaiserschnittnarbe liegen. Das ist sozusagen das Besondere, dass ich da einfach mit verschiedenen Fachleuten gesprochen habe, dass es halt Pflegeanleitungen gibt, Narbentape, Narbenmassage, so in die Richtung.
Ach super, und das lernt man dann alles in deinem Online-Kurs dazu.
Genau.
Sehr cool, super. Julia, kann man nach einem Rückbildungskurs von dir wieder unbedenklich mit Sport anfangen?
Also meine Antwort bezieht sich auf alle Rückbildungskurse, egal ob es jetzt meiner oder von jemandem anders durchgeführt wurde. Die Krankenkassen übernehmen 10 Zeitstunden an Rückbildung. Mhm. Und angesichts der Veränderungen und auch ja, teilweise gibt es ja auch richtig muskuläre Traumen, da gibt es manchmal Mikrorisse in der Bauchmuskulatur, im Beckenboden. Der Beckenboden ist ja teilweise auch verletzt durch einen Dammriss oder Dammschnitt, sind 10 Stunden Rückbildungstraining ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist einfach quasi, das ist der Beginn. Ich sage den Frauen immer, bleibt jetzt unbedingt am Ball. Gut ist, wirklich einen Folgekurs zu machen, sag mal, der sich wirklich speziell auch an die Zielgruppe Mütter richtet, sag mal, Mütterfitness, wie auch immer man das nennen mag, ne? Rückbildung 2, Sport nach der Rückbildung, also da gibt es ja viele Kurskonzepte dafür, wo man im Prinzip dort anschließt, wo man aufgehört hat. Wenn mich Frauen fragen, das ist ja eine ganz beliebte Frage, ja, kann ich denn jetzt wieder meinen Sport machen? Ich hatte ja eben so gesagt, mein Ziel ist es schon, die Frauen da wieder auch an Bewegungen ranzuführen. Ja. Da muss man immer ganz genau gucken, was ist denn der Sport? Und natürlich der weibliche Körper, also wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und, ne, die eine Frau steckt auch eine Schwangerschaft irgendwie vielleicht besser weg als eine andere Frau. Also man muss High-Impact-Sportarten von Low-Impact-Sportarten unterscheiden. Low-Impact-Sportarten sind teilweise eher, also das sind so die Beckenboden-schonenderen Sportarten und High-Impact, bei denen wird gehüpft, gesprungen. Das ist Joggen zum Beispiel, das ist so ein bisschen so der Klassiker. Wann darf ich wieder joggen gehen? Ja. Da gehören aber auch ganz viele Mannschaftssportarten dazu. Tennis spielen mit Start-Stopp-Bewegungen, die ja auch sehr beckenbodenbelastend sind. Also High-Impact-Sportarten sind tendenziell Beckenboden belastender und ich würde auf keinen Fall einer Frau raten, nach 8 Wochen Rückbildungskurs, so lange dauert ja meistens ein Rückbildungskurs, so 8 bis 10 Wochen, sofort wieder mit dem Joggen loszugehen, sondern ich würde da wirklich ein Wiederaufbautraining, einen langsamen Einstieg ins Training empfehlen. Da gehören dann auch wirklich so langsamer, dass man halt sich langsam auch an High Impact wieder ranwagt, dass man erstmal anfängt, vielleicht zu, auf der Stelle zu bouncen. Ich mache zum Beispiel immer gerne im Rückbildungskurs den Fersengang, also das wird quasi Seil springen, aber nicht springen, sondern wirklich nur so, dass man auf die Zehenspitzen geht, da ist der Beckenboden super aktiv und eine Steigerung wäre da, dass man dann so ein bisschen anfängt so zu bouncen und dann beobachtet, wie reagiert der Beckenboden auf diese Bewegung und dass man, bevor man jetzt joggt oder ich sag mal, Joggen steht ja exemplarisch für viele High-Impact-Sportarten, dass man Squats sind wunderbare Übungen, also Kniebeugen, um die Beinmuskulatur langsam wieder aufzubauen. Man sollte auch die Po-Muskulatur trainieren, die ja sozusagen von außen hin den Beckenring stabilisiert. Also es ist wesentlich mehr als nur der Beckenboden, der belastet wird beim Joggen, sondern der Beckenring muss wieder stabilisiert sein. Die Beinmuskulatur muss aufgebaut werden. Also von daher mit gesundem Menschenverstand da langsam wieder rangehen und am besten dann, wie gesagt, sich so langsam rantasten. Und wenn ich dann irgendwie wieder in den Park gehe, mal 100 Meter vielleicht so ganz gemütlich joggen und dann wieder walken, dass man im Prinzip so intervallmäßig sich da so langsam rantastet und immer gut beobachtet, wie geht es dem Beckenboden dabei. Merke ich während des Laufens oder hinterher, merke ich irgendwie Zeichen der Überlastung, merke ich ein Druckgefühl, kann die Blase, also wenn ich eine volle Blase habe, kann die gehalten, kann sozusagen der Urin gehalten werden. Ansonsten bitte unbedingt dann noch weiter dran arbeiten.
Sind denn dann Zeichen, wie ich merke, dass es jetzt nicht gut wäre für den Beckenboden, dass ich jogge? Sind es dann nur diese Inkontinenzzeichen oder kann es auch sein, dass ich da wie einen Schmerz verspüre im Beckenboden?
Also, ja, weißt du, das kann auch ein Stechen, Schmerz sein, Rückenschmerzen können auch auftauchen, also weil der Beckenboden ja auch mit Bauch und Rücken, also es, wie ich schon gesagt habe, wir dürfen den Beckenboden nicht so isoliert betrachten, sondern im Zusammenspiel mit dem Rest des Körpers. Ne? Ja, und zur Rückbildung gehört ja zum Beispiel, oder auch wenn ich joggen gehe, muss ich ja auch mein Muskelkorsett trainiert haben, also die Bauchmuskulatur, das muss halt einfach stabil genug sein, damit der Körper dieser Belastung standhalten kann. Und deswegen Rückenschmerzen sind nicht ganz selten auch, dann, wenn ich mich zu früh belaste, auch ein Symptom von Überlastung.
Okay.
Aber auch, also auch Yoga wird immer gerne gefragt. Darf ich wieder mit Yoga beginnen? Da muss man einfach, also Yoga an sich ist eine tolle Sportart, wo man ja auch ganz, ganz wunderbar den Beckenboden auch, auch bewusst integrieren kann. Also in vielen Übungen ist er ja auch indirekt mit dabei, sodass er mitarbeitet, ohne dass wir das wissen. Aber ich kann ihn natürlich da auch ganz bewusst integrieren. Aber es gibt auch Übungen, gerade wenn ich jetzt an die Bauchdecke denke, die nicht ganz so ideal sind in der Rückbildungszeit. Da kann man sagen, das sind alles so die Rückbeugen, alles so die Übungen, wo die Bauchdecke sehr stark überdehnt wird. Zum Beispiel die Cobra ist eine Übung, also die Yoga machen dürften, die Cobra kennen, wo die Bauchdecke einfach stark überdehnt wird. Und eigentlich wollen wir ja erstmal, dass alle Muskelfasern wieder die normale Länge annehmen. Die Bauchmuskeln werden ja quasi bis zu 20% verlängert in der Schwangerschaft und die sollen erstmal auch wieder ihre normale Länge bekommen und da macht das natürlich wenig Sinn, jetzt die Bauchdecke zu dehnen, sondern das ist zum Beispiel so ein Klassiker, wo man sagt, eher ein bisschen, also das erstmal aussetzen.
Kann man denn so eine Pauschale sagen, wie lange der Körper braucht, um sich wieder zurückzubilden? Ich sag mal, wenn man jetzt schon auch aktiv mitarbeitet, also wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen Rückbildungskurs oder auch mehrere, und ich schaue, dass ich auch danach mich ein bisschen sportlich aktiv halte. Was würdest du so sagen, wie lange braucht der Körper, um da wieder, naja, wahrscheinlich so wie davor wird es schwierig, aber um wieder
Ja, da würden sich natürlich alle, das wünschen wir uns immer alle, dass man so eine pauschale Empfehlung bekommt. Aber dafür ist es einfach zu komplex, dieses Thema, ne? Und dafür ist auch der Körper so unterschiedlich. Und es hängt davon ab, habe ich das erste Kind, das zweite, das dritte, wie ist mein Gewebe, wie groß war das Kind, wie war der Geburtsmodus, wie lange hat die Geburt gedauert? Das sind alles Dinge, die darauf einzahlen oder die den Beckenboden beeinflussen. Also es gibt ja diese pauschale Regel, es kommt 9 Monate. Es geht 9 Monate. Mhm. Das ist schon, damit ist man schon mal ganz gut beraten. Aber es gibt Studien, die sagen, es kann bis zu 2,5 Jahre dauern, bis der Körper quasi wieder im Normalzustand ist.
Ja, ja.
Es gibt aber auch Frauen, die sagen, oh mein Gott, 2,5 Jahre. Nein, es gibt auch die Frauen, die viel, viel schneller fit sind. Aber man muss einfach ganz individuell schauen. Und es gibt Frauen, die auch nach 2,5 Jahren immer noch merken, mein Körper ist einfach nie wieder wirklich so geworden wie vorher. Also, aber ich sag mal, 9 Monate, das ist schon mal eine, ich sag mal, im Durchschnitt könnte man wahrscheinlich in etwa so davon ausgehen. 9 bis 12 Monate.
Ja, ja.
Okay. Aber mit pauschalen Empfehlungen ist halt, das ist unbefriedigend und ich würde ja auch gerne pauschale Empfehlungen sagen, ach, dann kannst du es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Also Frauen, die jetzt wirklich gerne wieder starten wollen und sich unsicher sind, ich sag mal, im Kurs sprechen wir natürlich auch darüber, woran man das merkt, dass man auch wieder stabil genug ist und in dem Videokurs zum Beispiel, den die Frauen auch alle zu einem Live-Kurs bekommen, gibt auch einen Beckenbodenbelastungstest, also wo man auch mal, bevor man jetzt irgendwie wieder zum Sport geht, erstmal testet, wie reagiert der Beckenboden da drauf. Aber wenn man sich wirklich unsicher ist, dann würde ich eine Beckenbodenphysiotherapeutin oder Beckenbodenphysio aufsuchen. Das sind Physiotherapeuten, die auf das Thema Beckenboden spezialisiert sind. So, da würde ich nicht zum Gynäkologen gehen, den kann man natürlich auch fragen, ob er ein Rezept verschreiben kann. Also Beckenbodenphysios sind halt wirklich wahnsinnig spezialisiert auf dem Gebiet. Viele von denen machen auch Ultraschalluntersuchungen der Bauchdecke, um zu schauen, wie arbeiten die Bauchmuskeln mit dem Beckenboden zusammen, wie arbeitet der Beckenboden, dass man auch mal im Stehen guckt. Also die können mit dem Beckenboden, mit dem Ultraschall quasi sehen, wie arbeitet der Beckenboden, wann reagiert der, welche Beckenbodenschichten reagieren wann, wo habe ich noch eine Schwachstelle. Also man kann in verschiedenen Körperhaltungen den Beckenboden untersuchen. Und da würde ich, also das, selbst wenn ich das selber zahlen müsste, das wäre es mir persönlich wert, wenn ich jetzt wirklich wieder loslegen möchte und aber auch trotzdem auf der sicheren Seite sein möchte, würde ich dann einfach einen Besuch bei so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Beckenboden-Check-up wird das immer gerne genannt, dass man sich das gönnt quasi und dann auf der sicheren Seite ist und auch einfach einen individuelleren Fahrplan hat, weil das ist natürlich, das kann ein Gruppenkurs nicht leisten. Dann muss man halt ein privates Coaching oder eine private Sprechstunde, zu einer privaten Sprechstunde gehen, wo man halt individuell beraten wird. Im Gruppenkurs hat das natürlich seine Grenzen. Wenn ich individuell beraten werden möchte und auf der ganz sicheren Seite sein möchte, dann würde ich mal zu den Beckenbodenphysios raten.
Auch ein sehr guter Tipp.
Super. Kannst du vielleicht verlinken, quasi vom AGUP, da gibt es eine Therapeutenliste von den Beckenbodenphysios in Deutschland. Das gleiche gibt es auch für Österreich und Schweiz, also für den deutschsprachigen Raum, weil da suchen sich einige Frauen dann manchmal auch einen Wolf in der Stadt und finden dann vielleicht keinen, der auch spezialisiert ist. Also da gibt es eine Liste von den Spezialisten und Spezialistinnen auf dem Gebiet.
Super, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Ich würde ohnehin sagen, wir packen sowieso auch alles zu dir und deiner Person in die Shownotes und auch zu deinen
Kursen. Gerne, gerne.
Weil das ist natürlich super hilfreich, finde ich, wenn man einfach schon mal vielleicht in einer Podcast-Folge sowas gehört hat drüber und sich dann denkt, Mensch, die Julia, die finde ich sympathisch. Die hat auch viel Wissen, da möchte ich gerne einen Kurs machen. Also mir hätte das tatsächlich echt geholfen. Ich habe jetzt beides mal tatsächlich nur Online-Kurse gemacht hat. Also in der ersten oder nach der ersten Schwangerschaft war es ja bei mir Corona-bedingt so geschuldet. Und jetzt mit 2 Kids, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ist es für mich halt vom Handling viel, viel einfacher, wenn ich zu Hause einen Videokurs oder einen Live-Kurs mache.
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Typsache. Also ich habe in der also in der Corona-Zeit, wenn wir sie so nennen mögen, ja, sehr, sehr, sehr viele Live-Kurse gemacht. Die konnten mich kaum noch retten vor Anfragen quasi. Ja. Und die Rückmeldung der Frauen, am Anfang waren sie sehr skeptisch, weil das ja auch für viele ganz, ganz neu war, jetzt solche Kurse auch online zu machen. Und die Rückmeldung war, hey, das war wirklich toll, weil ich konnte mir ganz viel Zeit sparen. Auch viele hatten dann ja auch schon ein zweites oder drittes Kind, die dann auch immer durchs Bild geturnt sind. Dann haben die manchmal mitgemacht, weil die dann irgendwie Quarantäne zu Hause hatten oder was auch immer. Also es hat auch viel, viel Druck aus dem Alltag genommen. Ja. Natürlich hat das auch seine Grenzen, weil ich natürlich nicht auf den Bauch tasten kann. Mhm. Aber es geht online viel, viel besser, als man erwarten würde. Ja. Also die meisten sind wirklich wahnsinnig überrascht, auch wie persönlich so ein Kurs sein kann.
Ja.
Auch wie nah man sich als Gruppe wird und dass man doch übereinander, miteinander spricht, obwohl man hunderte bis auch tausende von Kilometern weg sitzt. Ich bin ja in Zypern und dass es trotzdem einfach so ein, so ein Gruppenfeeling ist. Und da bin ich jetzt einfach Teil dieser 8 Wochen von. Und da waren, glaube ich, viele sehr überrascht, dass es doch sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber mit den Videokursen ist natürlich immer so eine Sache, die meisten brauchen schon einen Termin. Also viele brauchen dann schon so einen Termin, wo dann jemand wartet und sagt, ja, wo ist denn jetzt die Nadine? So, warum kommt die heute nicht? Die hat mich nicht, hat sich nicht abgemeldet.
Ja.
Genau. Also und da ist natürlich so ein Live-Kurs meistens ein bisschen günstiger.
Ja.
So, als ein reiner Videokurs, wo man auch mal, der Schweinehund ist dann manchmal auch ein bisschen größer.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Das war super. Cool. Dann dir vielen Dank für die
Aufmerksamkeit. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und genau, ich hoffe, dass viele Frauen diesen Podcast hören und den interessant finden, vielleicht einen Weg zu mir finden. Genau, schaut gerne mal vorbei.
Ja.
Genau, du stellst ja alles unten in die Show.
Genau, genau. Super. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Meine Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst mir wirklich gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört. Da macht ihr mir so eine Riesenfreude. Ja, es ist wirklich nur ein Klick für euch. Für mich ist ein großes Ding, von dem her sage ich es immer wieder und freue mich jedes Mal, wenn eine Bewertung mit dazukommt. Ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Da gibt es das Thema Mental Load. Ich kann schon mal anteasern, bei mir gerade ein Riesenthema und ich habe gerade wirklich täglich Stimmungsschwankungen. Henning macht gerade einiges mit mir und mit meinen Launen. Man kann es nicht anders sagen. Für die Kids ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, weil ich wirklich am Limit fahre. Warum ich am Limit fahre, was ich aktiv jetzt dagegen tue, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, erfahrt ihr auf jeden Fall in der kommenden Folge. Und ich freue mich einfach mal über dieses Thema mit euch zu sprechen, da meine Gedanken zu teilen, weil dieses Thema wurde auch schon so oft von euch gewünscht und jetzt passt es einfach. Besser könnte es nicht passen und deswegen habe ich es mir so lange aufgeschoben. Ich hatte tatsächlich ich hatte bis jetzt noch nie so dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber dadurch, dass es jetzt gerade einfach bei mir so aufgeploppt ist und ja, wie so ein Vulkanausbruch über mich kam, passt es einfach. Deswegen freut euch auf die kommende Folge. Und vielleicht habe ich euch in der kommenden Folge Mental Load, passend zum Thema, auch noch was Tolles zu verkünden, was sich hier im Podcast ändern wird. Aber dadurch, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, kann ich es noch nicht sagen. Aber bleibt auf jeden Fall gespannt. Also, bis in 2 Wochen. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao!